wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, bei euch zu sein, hier in Wächtersbach. Bin zum ersten Mal hier, auch hier so in der Gegend bin ich eher ganz, ganz selten. Deswegen freue ich mich, unter euch zu sein, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich euch dienen darf. Und ich muss auch ehrlich sagen, von der Kirche der Nazarener habe ich zum ersten Mal gehört, als ich angeschrieben wurde. Und deswegen freut es mich umso mehr, auch meinen Horizont zu erweitern und auch euch kennenzulernen, auch die Kirche der Nazarener. Und bin dankbar, auch dass ihr mich eingeladen habt und dass mir das Vertrauen schenkt, um euch kennenzulernen und auch gegebenenfalls in Zukunft vielleicht auch einige evangelistische Tage zu gestalten. Deswegen ist gut, wenn ich mich kurz vorstelle, wenn ich kurz sage, wer ich bin, ja, was ich eigentlich so mache oder was mich dazu bewegt hat, auch Evangelist zu werden und dass ihr mich kennenlernen könnt. Ja, ich bin Edgar Lück, bin 30 Jahre alt und komme aus der Nähe von Kassel, ja, das Nordhessen, ja, Guxhagen ist wahrscheinlich nicht so bekannt, aber da wohne ich momentan mit meiner Frau, mit der ich jetzt seit einem halben Jahr verheiratet bin. Ja, wir hatten eine Corona-Hochzeit, das heißt, es war fast wie im Krieg. Wir waren nur noch, ja, knapp 20 Leute bei uns im Keller, die engsten Familienangehörigen, und konnten so doch noch gerade so wirklich standesamtlich heiraten. Das war echt eine verrückte Aktion. Am Dienstag haben wir uns entschieden, dass wir Mittwoch heiraten. Und das war gefühlsmäßig für meine Frau so ein Auf und Ab. Wir Männer sind ja da irgendwie ein bisschen kühler. Aber ich glaube, für die Frau so ein Tag ist, dann will sie das Kleid und alles muss passen und stimmen. Und dann, ja, aber dennoch war es gut und wir sind froh, dass wir es machen durften und konnten. Ich selbst bin vor knapp, ja, mittlerweile 12 Jahren zum Glauben gekommen und zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen, und das hat mein Leben total verändert, wo ich angefangen habe, die Bibel zu lesen. Ich kannte die Bibel und habe auch viel gehört, aber es hatte nie mein Herz bewegt. Es war einfach ein Buch und es stand auch in meinem Schrank und ich bin auch zu einer Kinderstunde gegangen und bis zur Teenie-Gruppe, aber danach, das hat mich gar nicht so interessiert, bin ich meinen eigenen Weg gegangen und für mich war eher Fußball meine höchste Leidenschaft und ich sag mal auch mein Götze, wo ich sehr viel Zeit investiert habe und auch gewünscht habe, dass ich höher spielen kann, und ich war auch gar nicht so schlecht. Aber dafür habe ich mein Leben investiert und an den Wochenenden war ich dann viel feiern dementsprechend und ja, ich kam in Clubs rein, ich kannte die Leute nicht, aber die kannten mich alleine auch vom Fußball und so, und dann hat man sich so seinen Ruhm oder seine Ehre vor den Menschen aufgebaut und hat sich als was Besonderes gefühlt oder auch empfunden. Und so kam es dann zu einem Tag, wo ich, ja, eine Woche vorher wirklich nur am Feiern war und ich wurde auch während meiner Abi-Zeit immer schlechter, bin dann auch sitzen geblieben in der 11, weil ich mich einfach, ja, weil ich mein Leben, würde ich sagen, gar nicht mehr unter Kontrolle hatte. Und dann bin ich daraufhin, weil ich Stress hatte mit meinen Eltern und sonst, bin ich mit in den Gottesdienst gefahren und dort hat mich dann eine Predigt so stark bewegt und berührt, dass ich irgendwie nicht konnte, als mich für Gott zu entscheiden. Und das war so, als ob Jesus gesagt hat, ich starb für dich am Kreuz und ich hing für dich da. Und mein Innerstes hat gesagt, ah nee, Edgar, wenn du dich für Jesus entscheidest, wenn du dich bekehrst, dann darfst du nicht mehr rauchen, nicht mehr saufen, kein Sex vor der Ehe, da musst du Bibel lesen, beten und so ein ganz frommes Leben führen. Natürlich führt man ein anderes Leben, wenn man Christ wird. Aber für mich waren das nur Gebote und Verbote und ich hatte einfach so ein krummes Gottesbild. Und als ich dann angefangen habe, die Bibel zu lesen, hat Gott mir die Augen geöffnet und ich konnte nicht mehr aufhören, und seitdem liebe ich dieses Wort und liebe ich die Bibel und irgendwie kann ich seitdem auch nicht anders als davon zu reden und habe dann auch überall, wo ich war, einfach von Jesus geredet und das Evangelium weitergegeben. Durfte einfach erleben, wie Gott auch mein Leben verändert hat, das Leben von anderen Menschen verändert hat Und irgendwie hat mich das mehr und mehr motiviert, da weiterzugehen, dass ich dann auch den Wunsch bekam, in die Mission zu gehen. Gott sei Dank. Also ich war dann auch ein bisschen verrückt, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte einfach in ein Flugzeug steigen und nach Afrika fliegen, aber weil ich keine Ahnung hatte von Mission. Ich kannte nicht mal eine Missionsgesellschaft oder sowas. Und das war, da habe ich nur ein Buch gelesen von Missionaren, sondern wollte ich einfach nur in die Mission. Und ich glaube, ich wäre da einfach nur elendig verreckt, weil ich einfach da ausgestiegen wäre. Und ja, und so hat Gott das zum Glück verhindert. Und da habe ich mein Abi gemacht, bin dann zum Missionswerk Bruderhand gekommen, durfte dort ein Jahr sein, war dann mit denen auch ein halbes Jahr im Ausland in Indien, wo ich dann in einer indischen Familie gelebt habe, mit denen sozusagen den Glauben ja miterleben durfte, auch von ihnen sehr viel lernen durfte. Und danach wurde es mir auch empfohlen von einigen, dass ich zur Bibelschule gehen sollte. Und das hat mich dann auch so ein bisschen auch mehr und mehr geerdet. Das war gut, dass ich da einfach einen Weitblick bekommen habe, was passiert eigentlich in der Christenheit, was gibt es eigentlich. Und genau, und das war schön, dass ich dann 3 Jahre da war. Anschließend habe ich soziale Arbeit studiert an der Uni in Kassel, habe währenddessen mit traumatisierten und bindungsgestörten Kindern gearbeitet und am Ende dann in einer Drogenhilfeeinrichtung, wo ich dann nach meinem Studium, meinem Bachelor auch nochmal gearbeitet habe, etwa ein Jahr. Und währenddessen habe ich immer mehr irgendwie Anliegen bekommen, ja, für das Reich Gottes auch vollzeitlich unterwegs zu sein, weil die Dienste immer mehr wurden. Und ja, und das ist ja dann irgendwie auch herausfordernd. Ich weiß nicht, Dennis, wie alt bist du? 28, ja. So jung, Familie, und dann zu sagen, okay, ich gehe in ein, also ich war auch 28, ich gehe jetzt in ein Missionswerk, ich lebe von Spenden. Und das war für mich irgendwie auch herausfordernd, weil ich auch noch Single war zu dem Zeitpunkt und dann, okay, welche Frau will das mitmachen, dann von Spenden zu leben, diese Unsicherheit. Und dann war das irgendwie auch so ein, auch in der Hinsicht so ein, ja, auch Gedanken, die man sich gemacht hat, und aber wo ich einfach Gott dankbar bin zu sagen, okay, ich gehe diesen Weg und Gott wird für alles sorgen, was ich brauche. Und ja, und ich bereue es auch keine Sekunde, dass ich diesen Weg gehen durfte, auch durch Bestätigung. Und so darf ich jetzt auch sozusagen beim Missionswerk angestellt sein als Evangelist und auch für 50% in meine Heimatgemeinde ausgesandt sein, um ja, dort auch zu dienen. Dort mache ich auch Jugendarbeit, bin dort im Leitungskreis bei uns in der Gemeinde. Und ja, genau, so darf ich jetzt da seit 2 Jahren vollzeitlich in der Heimatgemeinde dienen, aber auch deutschlandweit unterwegs sein und das Evangelium verkündigen. Habt ihr noch Fragen? Irgendwas zu mir, zu meiner Person, irgendwas, was euch interessieren würde? Ich war an der Bibelschule in Brake. Genau. Ja, ja, vielleicht noch meine Hobbys oder so. Ne? Ich hab die Frage mal gestellt bei einem Jugendabend und dann haben die Jugendlichen gefragt, was war deine peinlichste Geschichte? Da bin ich dankbar, dass ihr das nicht fragt. Die werde ich jetzt auch nicht erzählen. Genau, aber sonst in meiner Freizeit liebe ich es mittlerweile auch zu lesen, Sport zu machen, natürlich Fußball, aber auch ja, Volleyball, Snowboarden im Winter, das ist etwas, was ich auch gerne mache. Ja. Genau, das war es eigentlich so zu mir. Ich möchte gerne mit euch ja, in das Wort Gottes schauen und einen Text mit euch gemeinsam betrachten aus dem 1. Korintherbrief. Der Dennis hat das ja schon erwähnt, dass wir im 1. Korintherbrief sind, Kapitel 1, Verse 4 bis 9. Aber ich möchte euch mal ja, so ein bisschen herausfordern, so dass ihr euch mal kurz vorstellt, ihr könntet euch jetzt ein Auto aussuchen oder ich weiß ja nicht was, oder ein Motorrad, ich weiß nicht, was ihr für Liebhaber seid. So das schönste oder das tollste Auto oder Motorrad, das ihr euch vorstellen könnt, das ihr gerne mal fahren wollt. Ja, wir haben bei uns in der Gemeinde, haben wir jemanden, der fährt so einen fetten blauen Mustang, ja, Cabrio. Und dann, wenn der kommt, dann schauen immer alle, oh, und die Kinder, die laufen dann ums Auto herum und betrachten das. Und ihr stellt euch mal vor, ihr habt das Auto, wo ihr, was ihr euch erträumt, und ihr guckt, setzt euch rein, seht die Ledersessel, ihr seht die Spiegel, die elektrischen, die sich schieben können, Autopilot, alles ist da. Und ihr setzt euch rein und ihr dreht den Schlüssel um und wollt mal so richtig den Sound zeigen, was da drin steckt, und das Auto springt gar nicht an. Ich glaube, das Auto kann so schön aussehen, wie es will, aber wenn es nicht fährt und keine Kraft hat, bringt es nichts. Und ich glaube, oft ist es in unserem geistlichen Leben so. Nach außen hin sieht vielleicht alles schön und fromm aus, aber eigentlich sind wir wie dieses Auto. Wenn wir mal loslegen wollen, dann fehlt uns die Kraft und wir merken, dass irgendwie etwas fehlt. Dass der Sprit zum Leben fehlt. Und wenn wir uns jetzt mit dem Korintherbrief beschäftigen, im ersten Kapitel, glaube ich, dass es den Korinthern in einer gewissen Weise ähnlich ging. Weil wenn wir den Korintherbrief lesen, merken wir, dass die Korinther gar nicht so eine Vorzeigegemeinde waren, oder? Also wenn wir es lesen, was da passiert ist, dass da Inzest passiert ist, dass sie Sünden toleriert haben, dass die Gemeinde in Streit war, sogar so weit, dass sie gegeneinander vor Gericht gegangen sind, da müssen wir, fragen wir uns manchmal überhaupt, waren das überhaupt Christen? Und interessanterweise begegnet Paulus dieser Gemeinde. Und ich finde es total interessant, wie er dieser Gemeinde begegnet. Und vor allem im ersten Kapitel sehen wir vor allem, was er in sie hineinlegt oder was er ihnen deutlich macht und was er ihnen wichtig macht. Natürlich geht er im Nachhinein auch auf ihren Lebenswandel ein. Ja, und auf die Sünden, die sie tolerieren, und sagt, ja, legt sie ab. Aber ich finde es gewaltig, wie er diesen Brief beginnt. Und deswegen lese ich die Verse 4 bis 9. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Paulus beginnt diesen Brief, indem er für die Korinther dankt. Und er sagt, ich bete für euch und danke Gott alle Zeit. Und ich möchte hier 5 Dinge herausgreifen, die Paulus, wofür Paulus dankbar ist für die Gemeinde. Und was der Motor oder der Sprit sein sollte, woran sie sich erinnern sollten. Und diese 5 Dinge sind einmal, Paulus dankt dafür, dass sie begnadigt sind. Er dankt, dass sie beschenkt sind, er dankt dafür, dass sie begabt sind, er dankt dafür, dass sie bewahrt sind und er dankt dafür, dass sie berufen sind. Und in diese 5 Dinge möchte ich euch gerne mit hineinnehmen. Paulus sagt, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Er macht den Korinthern deutlich, was Jesus Christus in ihrem Leben getan hat, wie er ihr Leben verändert hat und was die Gnade Gottes in ihrem Leben bedeutet. Und er macht es deutlich, weil wir als Christen anscheinend in der Gefahr stehen, unser Leben immer wieder auf uns selber beruhen zu lassen. Dass wir es immer wieder aus unserer eigenen Kraft leben wollen. Unser geistliches Leben mit Jesus. Und er sagt ihnen, ihr seid begnadigt. Und ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Lazarus kennt, der gestorben ist, der Freund von Jesus, wo Maria und Martha, die Geschwister dann von Lazarus zu Jesus kommen und sagen, Lazarus ist gestorben. Und Jesus wurde traurig darüber. Oder Lazarus liegt im Sterben Und Jesus kommt ja dann zu spät. Und Jesus wurde traurig darüber, dass Lazarus dann auch anschließend gestorben ist. Aber jetzt stellt euch mal vor, Jesus geht zu diesem Grab, wo Lazarus schon seit 3 Tagen drin liegt. Man sagt, dass man im Orient, oder dass wenn die Wärme da ist, ich weiß, Werner Gitt hat das mal gemeint, dass der Körper sich dann auch schon langsam anfängt zu zersetzen. Ja, auch aufgrund der Wärme und so weiter. Und wenn wir uns das mal vorstellen, dass sich die Moleküle von Lazarus, diese Verwesung, dieser Prozess schon angefangen hat und sich die Moleküle im ganzen Universum schon angefangen haben zu verbreiten, und Jesus kommt zu diesem Grab und sagt, Lazarus, komm heraus. Und auf einmal kommen aus dem ganzen Universum, aus die Luftteilchen und alles kommt wieder zusammen und Lazarus kommt aus dem Grab heraus, lebendig. Der tot war, wurde lebendig. Was konnte Lazarus dafür, dass Jesus ihn herausgerufen hat? Nichts. Jesus hätte Lazarus gar nicht aus dem Grab herausrufen müssen, aber er hat es getan. Und es heißt vorher, weil Jesus ihn lieb hatte. Genauso ist das mit unserem Leben. Auch mit unserem Leben als Christ. Wir sind nicht gerettet worden, weil wir so toll sind und weil wir uns jetzt so super verhalten und weil wir tolle Christen geworden sind und jetzt ein Maß an Christenheit erreicht haben, dass Gott uns ja lieb haben müsste. Nein, nicht aufgrund unserer Werke, nicht aufgrund dessen, was wir getan haben oder wie heilig und fromm wir momentan leben, sondern allein, weil Gott dich liebt. Weil er sich für dich entschieden hat in Jesus Christus, heißt es hier. Ich danke meinem Gott alle Zeit für die Gnade Gottes, die in was gegeben ist? In Jesus Christus. Alleine in ihm, weil er für euch gestorben ist. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder daran zu denken, weil wir waren tot in unseren Sünden. Wir waren tot in unseren Sünden, aber Christus hat uns lebendig gemacht. Wir dürfen eine Hoffnung haben, wir dürfen ein Leben haben, das über diesen Tod hinausgeht. Weil Gott uns wollte, weil Jesus für uns gestorben ist, weil er sein Leben für uns gegeben hat. Nicht, weil wir so toll sind oder weil wir inzwischen als Christen so gut sind. Und das macht Paulus den Korinthern hier im ersten Punkt deutlich. Er sagt, ihr seid begnadigt. Und weiter sagt er, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Kenntnis. Ihr seid beschenkt mit aller Lehre und mit aller Erkenntnis. Und jetzt, da habe ich mich gefragt, wie Paulus, was meinst du damit? Dass sie beschenkt sind in aller Lehre und aller Erkenntnis. Und deswegen fand ich das so spannend, als ich den Erstkorintherbrief weitergelesen habe, welche Aufgabe der Heilige Geist hat, wenn wir zum Glauben gekommen sind und der Heilige Geist in uns wohnt. Er lehrt uns in aller Erkenntnis. Und wenn wir Kinder Gottes geworden sind, wenn wir begnadigt worden sind, haben wir den Geist Gottes bekommen. Und wir wurden Kinder Gottes. Und jetzt, wenn wir in das zweite Kapitel gehen, sehen wir, was der Geist tut. Kapitel 2, Vers 10. Uns aber, ab Vers 10, hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Und dann in Vers 12. Wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott. Dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Und das ist so brutal, wenn wir uns das einmal vorstellen. Der Geist Gottes erforscht die Tiefen der Gottheit, die Weisheit Gottes. Und jetzt sagt Jesus, ich begnadige euch, ihr werdet Kinder Gottes und bekommt den Heiligen Geist. Und in dem Moment wohnt der Geist Gottes in euch. Und was tut der Geist? Er erforscht die Tiefen der Gottheit. In dem Moment, wo ihr Kinder Gottes wurdet, habt ihr Zugriff auf die Reichtümer und Erkenntnisse Gottes. Ist das nicht gewaltig? Das ist brutal. Wenn ich mir vorstelle, okay, ich Wenn ich zu Jesus Christus gehe, wenn ich an ihn glaube, dann wird er mich lehren und leiten in alle Wahrheit. Und wisst ihr, dazu gebraucht er auch das Wort Gottes. Ich kenne so viele Leute, die zum Glauben gekommen sind und sagen, jetzt verstehe ich erst die Bibel. Ich kenne Menschen, die vorher angefangen haben, die Bibel zu lesen, bevor sie gläubig wurden. Sie haben sie nicht verstanden. Es hatte keine Auswirkung auf ihr Leben. Aber in dem Moment, wo du gläubig wirst und der Geist Gottes in deinem Leben ist, fängt er an, dir die Augen zu öffnen und die Weisheit und die Erkenntnisse zu schenken, auch aus seinem Wort, um ihn zu verstehen. Und Jesus sagt, ich bin das Wort. Er ist das fleischgewordene Wort. Und Jesus identifiziert sich mit der Schrift. Und wenn wir jetzt die Bibel lesen, das Wort Gottes lesen, schenkt er uns Erkenntnisse. Ich hatte vor 2 Jahren, hatten wir eine Jugendfreizeit, wo ein junger Mann mit dabei war, der schon lange nicht mehr in den Gottesdienst gekommen ist. Der war 7, 8 Jahre weg und kam dann mit auf die Jugendfreizeit. Und während der Jugendfreizeit konnte er eines Nachts nicht mehr schlafen. Und er kam runter und hat einfach nur geheult und hat gesagt, ich brauche Jesus. Einfach so, wir wollten schon anfangen mit der Morgenandacht mit allen anderen Jugendlichen, er war nicht da und auf einmal steht er an der Tür und sagt, ich brauche Jesus. Ich brauche Jesus in meinem Leben. Und wir konnten uns hinsetzen, ich konnte ihm den Heilsweg erklären und er hat Jesus in seinem Leben aufgenommen. Wisst ihr, was passiert ist? Dieser Mann hatte auf einmal Hunger nach dem Wort Gottes. Der hat angefangen zu lesen und hat gemerkt, Gott redet zu mir. Erst jetzt vor kurzem ein junges Mädel, 16 Jahre, hat sich bekehrt, kommt jetzt in den Jugendkreis. Sie bringt ihre Bibel mit und sie hat Erkenntnisse über den Glauben, über ihr Leben, wie sie leben soll als Christ, wo ich staune und manchmal denke, warum haben das schon einige nicht, die schon 10 Jahre im Glauben sind? Aus überhaupt keinem christlichen Hintergrund, die Eltern esoterisch. Sie fängt an, die Bibel zu lesen und hat Erkenntnisse, die göttlich sind. Wenn du ein Kind Gottes geworden bist, dann sagt die Bibel, du bist reich beschenkt in aller Lehre und aller Erkenntnis in Christus Jesus. Ob du willst oder nicht. Weil der Geist Gottes in dir wohnt und er erforscht die Tiefen der Gottheit und der Geist Gottes zusammen mit dem Wort Gottes schenken dir Erkenntnisse, die für dich ausreichen und die dir genügen. Und das ist gewaltig. Und das macht Paulus den Korinthern deutlich. Warum? Weil da war teilweise Verwirrung. Wenn wir Kapitel 11, 12 lesen, die haben nicht aufs Abendmahl gewartet, dann war Zungensprache, der eine redet, der andere, keiner legt aus. Da war ein Durcheinander. Und er macht ihn deutlich, der Geist Gottes hat euch reich beschenkt. Ja, und ihr habt unterschiedliche Begabungen auch. Jetzt kommen wir gleich. Und ihr habt unterschiedliche Erkenntnisse, aber zu einem Ziel. Dass ihr einander aufbaut. Und dass ihr einander ermutigt und nicht einander trennt. Und Spaltung und Uneinheit bringt. Und Lehre und Erkenntnis. Und das ist etwas, wo Gott unser Denken verändert. Wo Gott unser Denken verändert und wir reifen können. Und auf einmal haben wir Hunger nach dem Wort Gottes und wir können es verstehen. Wir können es verstehen, weil Gott es uns auftut. Also er sagt den Korinthern, ihr seid begnadigt und ihr seid beschenkt in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Und in Vers 7 heißt es, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Und er sagt den Korinthern, ihr seid begabt. Und wir wissen es, die Korinther hatten unterschiedliche Gaben. Und er macht es ihnen deutlich, ihr seid so reich beschenkt. Ihr seid so reich begabt. Setzt eure Begabung ein. Und ich vergleiche es oft mit einem Orchester. Ja, ich weiß nicht, wer von euch schon mal so ein riesen Orchester gesehen hat oder besucht hat. Da hast du die Geigen, erste, zweite, dritte, dann hast du die Bratsche, dann hast du das Cello, dann hast du das Klavier, das Piano, sagt man dann, ne? Klavier ist für Laien. Aber unterschiedliche Instrumente. Und dann gibt es einen Dirigenten. Aber alle in dem Orchester spielen ein Instrument. Und sie spielen eine Rolle. eine wesentliche Rolle, damit das Gesamtstück ein schönes Bild ergibt. Und da geht es nicht darum, die erste Geige ist besser oder die zweite Geige ist besser. Manchmal hört sich erst das Stück besser an, wenn die zweite Geige mitspielt. Und genauso ist es mit den Begabungen im Reich Gottes. Es geht nicht darum, dass der eine mehr begabt ist und der andere weniger und wir schauen dann, guck mal, der steht dauernd vorne und der redet ständig. Darum geht es gar nicht im Reich Gottes. Im Reich Gottes geht es darum, dass die Melodie erklingt. Die Melodie für das Reich Gottes. Und wir alle arbeiten mit. Und es geht um das Ziel, das wir haben, nämlich Jesus Christus groß zu machen und zu verkündigen in dieser Welt. Und dazu hat Gott jeden von euch begabt. Auch dich, wenn du es jetzt gerade nicht glaubst. Auch du hast eine Gabe Gottes bekommen. Und ihr als Gemeinde hier in Wächtersbach, habt alle nötigen Gaben, die ihr gerade braucht. Glaubt ihr das? Auch wenn ihr vielleicht denkt, ihr seid etwas älter im Durchschnitt und Gott könnte euch ja nicht mehr gebrauchen und ihr seid vielleicht nutzlos in diesem Ort oder in dieser Gegend und ihr könnt gar nichts tun. Das ist Blödsinn. Das ist eine Lüge des Satans. Gott hat euch so, wie ihr seid, hier an diesen Ort gestellt, um euch zu gebrauchen. Und dazu hat er einen jeden von euch begabt. Und er möchte, dass ihr eure Gabe einsetzt. Weil was würde passieren, wenn der eine im Konzert sagt, nee, ich setze jetzt nicht ein. Ich spiele jetzt nicht meinen Part. Es wäre ein Durcheinander. Gott möchte dich gebrauchen, hier. Und es geht nicht darum, dass du vielleicht unbedingt predigst. Das ist nicht höher, als wenn du die Stühle stellst oder vorne die Tüten verteilst und den Menschen vielleicht am Eingang ein freundliches Lächeln ins Gesicht zauberst oder Gastfreundschaft übst, gibst. Nutze das, was Gott dir gegeben hat, auch mit deiner Persönlichkeit und mit dem, wer du bist. Da ist nicht eine Gabe höher als die andere. Es gibt vielleicht höhere Verantwortung, ja. Aber das ist nicht im Reich Gottes jetzt besser oder höher. Nein, da sind wir alle gleich. Das Einzige, was Jesus von uns verlangt, ist Treue. Komm her, mein treuer Knecht, sagt Jesus. Es geht nicht darum, was du tust, sondern dass du in dem, was du tust, so klein es in deinen Augen auch scheint, treu bist und Gott dienst. Und Gott möchte dich gebrauchen. Dazu hat er dich begabt, weil er hat dir den Geist Gottes gegeben. Und in dem Moment, wo du ein Kind Gottes wurdest, hast du den Geist Gottes bekommen. Und er gebraucht dich hier in Wächtersbach. Und deswegen möchte ich dich ermutigen. Gebrauche deine Gabe. Sei nicht neidisch auf andere, die vielleicht scheinbar einen höheren Dienst haben. Das ist Blödsinn. Dass ich hier predige, ist nicht besser, als wenn jemand die Stühle stellt. Wir alle tragen dazu bei, dass Jesus Christus verkündigt wird, dass Jesus Christus sichtbar wird. Darum geht es. Und dass Menschen dadurch gerettet werden. Wenn ihr aufgepasst habt, wäre euch aufgefallen, dass ich einen Vers übersprungen habe. Nämlich den Vers 6. Und das ist nämlich das Entscheidende. Er sagt, ihr seid begnadigt. Er sagt, ihr seid beschenkt in aller Lehre. Und er sagt, ihr seid begabt. Aber warum? Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Ich glaube, in einer anderen Übersetzung heißt das, dass die Lehre von Christus ist in euch wirksam geworden. Aber weil das Evangelium Gottes, das Wort Gottes in euer Herz gekommen ist, deswegen haben sich diese Dinge in eurem Leben entfaltet. Weil die Predigt von Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der am Kreuz hing aufgrund meiner und deiner Sünde, weil dieser Christus gepredigt wurde und ihr es gehört habt, wurden diese Dinge wirksam in euch. Und kräftig und mächtig.
weil wir hingehört haben, wo das Wort Gottes gepredigt wurde. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass diese Dinge wieder lebendig werden in unserem Herzen, wenn wir wieder auf das Wort Gottes hören. Wenn wir hinhören, wo Jesus Christus gepredigt wird, der sein Leben für uns gegeben hat, der sich für uns aufgeopfert hat. Und das ist etwas, was wir so leicht vergessen, was wir so schnell vergessen, was Jesus für uns getan hat. Und es bewegt uns nicht mehr. Es motiviert uns nicht mehr. Aber hier heißt es, die Predigt von Christus, denn die Predigt von Christus ist in euch wirksam geworden. Wann hat dich das Wort Gottes das letzte Mal getroffen? Wann ist es das letzte Mal wirksam geworden und du sagst, ja, Herr, so ist das. Und das muss ich tun. Oder vielleicht muss ich Buße tun. Wann hat das Wort Gottes dich getroffen? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer wieder das Wort Gottes zur Hand nehmen. Dass wir uns an Orte begeben, wo wir das Wort Gottes hören. Dass wir das Wort Gottes persönlich lesen. Damit das Wort kräftig werden kann in uns. Und es uns deutlich wird, ich bin begnadigt. Ich bin beschenkt mit aller Lehre und aller Erkenntnis. Ich bin begabt in Christus. Und wisst ihr, in Vers 8 oder in Vers 7 steht etwas, und dass ihr wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. All die Dinge, die gerade erwähnt wurden, du bist begnadigt, du bist beschenkt und du bist begabt. Und die Predigt ist in dir wirksam geworden. Das war alles passiv. Ist euch das schon aufgefallen? Dazu konntet ihr nichts. Und jetzt steht hier eine aktive Sache, dass ihr wartet auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Habt ihr schon mal auf ein Paket gewartet? Was könnt ihr tun? Nichts. Ich finde das so genial. Gott möchte unsere Einstellung und unsere Haltung, dass sie ausgerichtet ist auf den, der wiederkommen wird. Wenn ich auf ein Paket warte und ich weiß, da ist was Besonderes drin, manchmal laufe ich sogar zum Fenster und gucke schon, ob der Postbote gekommen ist. Es ist eine innerliche Haltung, eine innerliche Sehnsucht auf den, der kommen wird. Und Jesus Christus wird einmal erscheinen in Macht und Herrlichkeit. Ob wir wollen oder nicht, ob wir es glauben oder nicht, Jesus Christus wird kommen in Macht und Herrlichkeit. Und auf diesen Jesus sollen wir warten. Warum? Denn wenn wir ihn sehen, werden wir ihm gleich sein. Dann wird all das vorbei sein, wo wir vielleicht hier leiden, wo wir Schmerzen haben. Aber unsere Sehnsucht sollte auf den sein, der kommt. Mit dieser Ewigkeitsperspektive zu leben, im Alltag, auf ihn ausgerichtet zu sein, das macht er den Korinthern deutlich, der Herr wird kommen. Was macht ihr hier? Ihr streitet, ihr seid neidisch aufeinander, ihr geht voreinander ins Gericht. All die ganzen Dinge, die im Korintherbrief erwähnt werden. Ihr sollt eine Einheit sein für ein Ziel, um Christus groß zu machen in dieser Welt. Um Christus darzustellen als den Gekreuzigten, damit noch möglichst viele in die Gemeinde Gottes kommen, an Jesus Christus glauben. Und das Interessante ist, er macht deutlich, Jesus Christus wird wiederkommen. Ich bin begnadigt und beschenkt und begabt. Und deswegen finde ich Vers 8 so schön. Weil in dieser Zeit haben wir Herausforderungen, oder? In dieser Zeit haben wir, ja, die jungen Leute sagen Troubles, also Schwierigkeiten. Wir stolpern und wir fallen. Wir sehen unsere Schwachheit, unsere Kraftlosigkeit. Deswegen finde ich Vers 8 so schön. Der, also ihr wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus, der wird euch auch was? Fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu. Ist das nicht schön? Dass wir auf diesem Lebensweg, wo wir wissen, wir sind begnadigt, beschenkt und begabt, dass er sagt, auf diesem Lebensweg werden Herausforderungen und Schwierigkeiten sein und ihr werdet sündigen. Der Gott wird sogar Sünde in eurem Leben zulassen, dass ihr vielleicht sogar fallt, weil ihr dachtet, ihr könnt es alleine schaffen. Und euer Stolz hat euch dahin geführt und ihr seid vielleicht niedergeschlagen und träge geworden und denkt, Gott kann euch doch gar nicht mehr gebrauchen. Das kann sein. Ihr seid verzweifelt und ihr schaut auf euch, auf eure Möglichkeiten. Und dann sagt Paulus, nicht auf euch. Er wird euch fest erhalten, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Jesus ist dafür gekommen, die Schwachen aufzurichten, die Zerbrochenen aufzurichten, die, die glauben, dass sie nichts sind und nichts können. Zu denen ist Jesus gekommen und hat gesagt, ich bin die Kraft in euch. Ich bin derjenige, der euch begnadigt. Ich bin derjenige, der euch beschenkt. Ich bin derjenige, der euch begabt. Vertraut mir. Schaut auf mich und nicht auf euch. Unser Bibelschullehrer hat einmal gesagt, Doyle Klassen, ich weiß nicht, vielleicht ist der ein Begriff, der hat gesagt, wir sind alle Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Wir sind alle Stolperer auf dem Weg zum Himmel. Und es geht nicht darum, dass du perfekt bist, sondern dass du lernst, ihm zu vertrauen, dass er es perfekt machen wird. Er wird dich festhalten bis ans Ende unseres Herrn, bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Denn er ist treu. Er ist treu, wenn du untreu bist. Und er ruft dich zurück und sagt, komm, bekenne deine Sünde, bekenne deine Schwachheit, nimm meine Kraft in Anspruch. Und das Schöne ist dann im letzten Vers, im Vers 9, ist das für mich wie so ein Bogen. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. In dem allen, wo du begnadigt bist, beschenkt bist und begabt bist, und du gehst deinen Lebensweg und du wartest auf die Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, dass er kommen wird und dich vor sein Angesicht stellen wird. Du weißt, auf diesem Weg sind Herausforderungen. Aber Gott ist treu, er wird dich festhalten. Und in dem allen geht es nicht darum, was du leistest, sondern du bist berufen, wozu? Bei ihm zu sein. Zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Dass du bei ihm bist, dass du bleibst. Im Johannesevangelium, Kapitel 15, sagt Jesus, wer in mir bleibt, der bringt viel Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Es geht um die Gemeinschaft mit ihm. Es geht nicht um deine Leistung und um deine Kraft. Vielleicht möchte Gott heute auch zu dir reden, dass du wieder zur Gemeinschaft kommst, dass du aufhörst, dich selbst abzustrampeln, sondern auf das schaust, was er für dich getan hat, dass du ruhig wirst vor ihm und sagst, ja Herr, ich möchte dich kennenlernen. Und wenn du denkst, dass Gott dich nicht gebraucht, vielleicht denkst du, du hast gesündigt? Da möchte der Herr, dass du bekennst. Im ersten Johannesbrief heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dieser Vers ist zuallererst an Gläubige geschrieben. Wenn wir den Kontext lesen vom ersten Johannesbrief. Warum bekennen? Bekennt einander eure Sünden, damit ihr geheilt werdet. Damit Jesus Christus wieder die Rolle übernehmen kann in deinem Leben. Dass du wieder zur Gemeinschaft im Frieden mit ihm kommst. Da, wo gerade dein, vielleicht dein innerlicher Streit ist. Wo Oder wenn du im Aktivismus gefangen bist und ständig nur tust und tust und tust, möchte der Herr dir heute sagen, werde stille. Nimm dir Zeit zum Gebet. Nimm dir wieder regelmäßig Zeit zum Gebet. Am Morgen deine 10 Minuten oder deine 20 Minuten, je nachdem. Es geht nicht um die Zeit, aber es geht um, dass du dir Zeit nimmst. Wie in einer Beziehung mit einem geliebten Menschen. Dann gucke ich ja nicht auf die Uhr. Ah ja, jetzt habe ich heute Morgen schon 10 Minuten mal mit meiner Frau gesprochen, reicht für heute. Nein, weil ich sie liebe, höre ich ihr zu. Weil ich sie liebe, rede ich mit ihr. Ich möchte mehr erfahren, was sie erlebt hat. Und so auch im Gebet zu erfahren, Gott, was bewegt dich eigentlich gerade? Was bewegt dich gerade in meinem Leben? Was bewegt dich in dieser Welt? Für wen möchtest du, dass ich gerade beten soll? In der Gemeinschaft zu bleiben, das Wort zu lesen, verbunden zu sein. Das gibt uns Kraft, in ihm zu sein. Und genau das macht Paulus den Korinthern deutlich. Er sagt, ihr seid begnadigt. Denkt wieder daran zurück, was Jesus Christus für euch getan hat. Und dann sagt er, denn die Predigt von Christus ist in euch wirksam geworden. Und wenn ihr diesen Text lest, kommt, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mal innerhalb von den 5 Versen in Jesus Christus vor. Oder der Name Jesus Christus. Die Predigt ist von Christus ist wirksam geworden. In ihm seid ihr reich beschenkt. Am Tag unseres Herrn Jesus Christus, durch den ihr berufen seid, es geht allein um ihn. Er ist die Kraft in unserem Leben. Und wenn wir auf ihn schauen, sehen wir, wie begnadigt wir sind. Sehen wir, wie reich wir beschenkt sind in aller Lehre und aller Kenntnis. Sehen wir, wie begabt wir wurden. Sehen wir, wie wir bewahrt werden. Und sehen wir, wozu wir berufen sind. Nämlich in ihm zu bleiben, der uns das alles gibt. Und das macht er den Korinthern deutlich, ganz am Anfang. Und sagt zu ihnen, an die Gemeinde Gottes in Korinth, die Geheiligten in Christus Jesus. Brutal. Eine Gemeinde, die voll aus dem Ruder läuft. Und er erinnert sie an diese Dinge. Ist das nicht schön? Auch schön für uns. Und deswegen wünsche ich dir, dass du in dein Auto einsteigen kannst und dass Jesus der Sprit für den Motor ist. Dass du siehst, diese 5 Dinge und dass das alles eigentlich in ihm geschieht, der in dir lebt. Und vielleicht sitzt du hier und fragst dich, was hat das überhaupt mit mir zu tun? Ich kenne Jesus gar nicht und da möchte ich dich einfach ermutigen, auf Gott zu hören, dein Herz aufzutun und einfach mal für dich zu beten, Herr, Gott, ich kenne dich nicht, ich weiß auch gar nicht, was das alles hier, was er da alles gesagt hat, das hört sich irgendwie komisch an, aber ich bitte dich, öffne mein Herz, wenn du wirklich existierst und wenn es dich wirklich gibt, öffne mein Herz für dich. Ich möchte dich kennenlernen. Und ich versichere dir, wie der junge Mann, der eines Morgens runterkam und sagte, ich brauche Jesus. Und Jesus ist in sein Leben gekommen und hat sein Leben verändert. Oder das junge Mädel, von dem ich erzählt habe, die auch gar keine Ahnung von Jesus hatte, aber jetzt begeistert die Bibel liest und Gott erkennt und sagt, ich möchte am liebsten alle Menschen umarmen und ihnen diese Botschaft weitergeben, dass Jesus für sie gestorben ist. Dieser Jesus kann auch in dein Leben kommen. Und das ist, um das vielleicht zu verdeutlichen, so wie eine Geschichte, die Anscheinend passiert es auf Haiti. Ich weiß nicht, wisst ihr, wo das Erdbeben war? Etwa 2002 war das? Ich bin mir nicht sicher. Vor 10 Jahren? 2010. Und da war ein Haus am Einstürzen. Und alle sind rausgerannt. Und während die alle draußen sind, merkt die Haushälterin, dass sie das Baby vergessen haben. Und sie rennt nochmal rein in das Haus. Während des Erdbebens. Und während sie drinne ist, stürzt das Haus ein. Sie räumen die Trümmer weg, eigentlich ohne Hoffnung, irgendwas zu finden. Und tatsächlich sehen sie dann tot die Haushälterin da liegen. Aber unter der Haushälterin lag das Baby. Das hat überlebt. Genau das hat Jesus für uns getan. Er ist in diese Welt gekommen, die am Einstürzen ist, unter der Sünde, und hat sich für dich in den Tod gegeben, damit du leben kannst. Ob du willst oder nicht, das Kind konnte nichts dafür, aber Jesus Christus starb ebenfalls für dich, damit du dieses Geschenk und seine Liebe annehmen kannst für dein Leben. Der Herr segne uns im Nachdenken, dass wir darauf vertrauen, was er für uns getan hat. Amen.